David, sein Stararchitekt, ist gerade dran, die Erweiterung von Jerusalem zu planen, der neue Hauptstadt vom Reich, die er gerade eben erobert hat. Die Bundeslade ist wieder in den Stiftshütten. Die Staatskasse quillt über. Im Davids Gebiet ist Frieden. Seine Feinde hüten sich wohl weislich davor, irgendwie in sein Staatsgebiet einzudringen. Und die Tage, wo sich der David ängstlich vor dem Saul versteckt haben, die sind definitiv passé, die sind vorbei, die sind Geschichte. Es gibt keine Angst mehr, es gibt keine Sorgen mehr. Alles ist im Lot, alles ist im Butter. Und gleich gibt es etwas, das den David beschäftigt. Wir wissen nicht, warum das ihn da beschäftigt, aber es beschäftigt ihn. Vielleicht ist es irgendeine Bemerkung, wo jemand im Thronsaal gemacht hat. Vielleicht ist es ein altes Gespräch, wo wieder ein Gespräch, wo gerade eben das Aufladen in ihm rein. Oder es ist ein Gesicht, das er sieht, das ihm bekannt vorkommt. Und plötzlich kommt etwas ihm in den Sinn, eine Entscheidung kommt wieder an die Oberfläche, die er vor langer, langer Zeit einmal getroffen hat. Gerade jetzt, nachdem er sein neues Leben angefangen hat, erinnert sich der David an etwas. Er erinnert sich an ein Versprechen aus seinem alten Leben. Aus seinem Leben vor der Königszeit. Aus seinem Leben aus der Verfolgung heraus. Und plötzlich lässt das eine Frage in ihm entstehen, die ihn beschäftigt. Und im zweiten Buch Samuel, Kapitel 9, Vers 1, da stellt er die Frage. Und er sagt, gibt es vielleicht noch irgendjemanden, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Gibt es noch irgendjemanden, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Und der David sagt das so in den Thronsaal rein, er sagt das so im Kreis von seinen Leuten rein, und das löst grosse Verwirrung aus, die Frage ist im Thronsaal. Warum soll man sich jetzt noch mit den Nachkommen von Saul beschäftigen? Es hat doch eine neue Zeit angefangen. Eine neue Regierung ist am Drücken. Wer interessiert schon, was vorher war? Wer interessiert das schon, was passé ist? Mögt euch vielleicht erinnern an Konrad Adenauer, ehemaliger deutscher Bundespräsident, der erste Bundespräsident der BRD. Er hat einmal einen Satz geprägt, der in die Geschichte eingegangen ist. Er hat einmal gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Mögt ihr euch erinnern an den Satz? Habt ihr den schon mal gehört? Der Adenauer hat mit dem sagen, also was ich gestern gesagt habe und was ich gestern versprochen habe, da interessiert weder mich heute noch und euch sollte es gar nicht interessieren. Das, was ich gestern gesagt habe, ist heute schon nicht mehr gültig. Im David ist es anders. Ihn interessiert das sehr, was er gestern gesagt hat und was er gestern versprochen hat. Seine Versprechen interessieren ihn, weil er sich an einen Bund erinnert, den er geschlossen hat vor vielen Monaten, Jahren mit seinem besten Freund, mit dem Jonathan. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Jonathan. Wo der Saul damit droht hat, den David umzubringen, war der Jonathan, der eigentlich dem David die Stange gegeben hat, wo der David unterstützt hat, wo versprochen hat und bereit war, dem David zu helfen und sich für ihn eingesetzt hat mit Erfolg. Und er hatte eigentlich nur ein Bit, das er an David gerichtet hat, bevor er sich vor seinem Vater, vor dem Saul, eben für den David eingesetzt hat. 1. Samuel 20, Vers 14 bis 15 nämlich. Dort hat der Jonathan gesagt, ich setze mich für dich ein, aber er sagt, falls ich lebend aus dieser Sache herauskomme, dann bitte halte diesen Bund mit mir aufrecht und bleibe mein Freund. Und falls ich sterben sollte, halte unseren Freundschaftsbund gegenüber meiner Familie aufrecht für immer. So übersetzt es die Bibel. Der Jonathan ist gestorben, aber am David sein Bund, der ist nicht einfach gestorben mit dem Jonathan. Niemand hat dem David den Vorwurf gemacht, wenn er in dem Moment jetzt 2. Samuel 9 gesagt hat, ich mache mein Versprechen nicht mehr wahr, er hat Gründe genug gehabt, seinen Bund zu vergessen. Er hätte zum Beispiel können sagen, als ich das Versprechen abgegeben habe, bin ich noch jung und idealistisch gewesen. Was sagt man nicht alles in der Jugend, oder? Was lässt man da nicht alles raus? Der David konnte sagen, der Saul war so gemein und unbarmherzig mir gegenüber. Wer ehrt schon die Nachkommen von seinem Erzfind? Der David konnte sagen, vor mir stehen so viele Herausforderungen, jetzt, wo ich gerade neu König geworden bin über Israel. Da gibt es so viele Sachen, die man klären muss. Da ist eine ganze Nation, die frisch aus den Wiegen rausgehoben worden ist. Ich muss eine neue Armee aufstellen, ich muss einen neuen Staat führen, ich muss jetzt erst mal mein Kabinett bestellen und so weiter. Welcher König hat schon Zeit für so Nebensächlichkeiten? Sich da irgendwie um das kümmern, was ich einmal versprochen habe vor langer Zeit. Für den David sind seine Versprechen keine Nebensächlichkeiten. Der David nimmt seine Versprechen sehr ernst. Und wenn er die Riesen, oder David in seinem Leben schon damit zu tun hat, aufzählt, dann gehört das Wort Versprechen ganz sicher auch dazu. Es gehört auf jede Liste von Herausforderungen, die einem manchmal einholen oder die plötzlich wie ein Berg vor einem stehen. Versprechen, die wir abgeben, haben eine Bedeutung. Versprechen, die wir abgeben, sind nicht einfach Nebensächlichkeiten. Jeder Mann, der eine depressive Frau hat, weiss, was das heisst, ein Versprechen abgeben. Und das damit unterschwer wiegt. Wenn man sich verspricht, die guten wie schlechten Tage, dann zeigt sich das Licht, wenn man heiratet. Aber was ist mit dem Versprechen, wenn dann die schlechten Tage da sind? Erst dann wird man sich bewusst, was so ein Versprechen wirklich wert ist. Während die Frau vielleicht jeden Tag durch den Nebel von ihren depressiven Gefühlen stolpert, da fragt sich der Mann, wo ist das junge, aufgestellte Mädchen geblieben, das ich einmal geheiratet habe? Wo ist die junge Frau geblieben, wo ich einmal Ja gesagt habe zu einer? Kann man ein Versprechen in einer Zeit wie deren überhaupt aufrechterhalten? Eine Frau, die herausfindet, dass der Mann sie betrügt, fragt sich das Gleiche. Er hat sie betrogen. Jetzt ist er zurück und verspricht, zeigt wie leid ihm die ganze Sache täglich, aber sie ist tief verletzt. Und man fragt sich, er hat doch sein Versprechen gebrochen mir gegenüber. Muss ich mein gleich halten? Muss ich mein Versprechen noch halten, obwohl er sein gebrochen hat? Eltern stellen sich die Frage. Wenn Kind jeden guten Ratschlag in den Wind schlägt und sich anschliessend selber in Probleme hineinreitet, dann stellt man sich die Frage als Eltern, wie weit sind wir jetzt noch gebunden? Wie viel müssen wir denn jetzt noch bringen? Eltern von Kindern, die vielleicht abhauen von daheim, die das Haushaltsgeld klauen und in der Welt der Drogen landet, oder wenn das Kind behindert ist und krank. Sogar Eltern von gesunden Kleinkindern fragen sich, was hat das Versprechen noch für eine Bedeutung, wenn die Romantik von der Hochzeitsreise und die ruhigen Abende plötzlich unter einem Berg dreckigen Windeln verschwindet. Da fragt man sich vielleicht auch, ja, das Versprechen, das wir uns einmal gegeben haben, das liegt so weit zurück. Wie viel ist das noch wert? Ihr Lieben, Versprechen, die wir abgeben, stehen oft die riesigen Berge vor uns. Und Versprechen sind so leicht abzugeben. Aber die Lösung, die fällt oft schwer. Versprechen gibt man nämlich meistens in rosigen Zeiten, wenn es Frühling ist. Aber eingelöst werden es meistens dann, wenn es Winter wird. Menge einen probiert, dem Schatten von diesen Riesen, dem Schatten von seinen Versprechen zu entfliehen. Der David nicht. Er sucht nach einer Möglichkeit, sein Versprechen einzulösen. Und so fragt er, gibt es irgendwo ein Nachkommen vom Saul? Ein Nachkommen vom Saul, der noch rum ist, damit ich mein Versprechen, das ich seinerzeit dem Jonathan gegeben habe, an dem könnte wahr machen, dass ich meine Treue seiner Familie gegenüber könnte einlösen. Ein Nachkommen vom Jonathan zu finden, ist gar nicht so einfach. Niemand im David, im engeren Kreis, kennt jemanden. Man weiss nicht, gibt es überhaupt noch irgendwelche Leute vom Jonathan und vom Saul, die noch leben, die noch übrig sind. Aber man schickt ihn den David und sagt, geh mal den Ziba fragen, das ist ein ehemaliger Diener vom Saul. Vielleicht weiss der noch, ob es irgendwo einen aus dem Saul seiner Familie gibt. Und so lässt der David den Ziba zu sich holen und er fragt ihn, gibt es irgendwo noch einen Verwandten, weisst du etwas? Und hört mal, was der Ziba antwortet. 2. Samuel 9, Vers 3. Und David sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweiste? Da antwortete Ziba dem König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, aber der ist an beiden Füßen gelähmt. Das ist eine interessante Antwort, die der Ziba gibt. Erstens mal, er nennt keinen Namen. Er nennt keinen Namen. Er sagt nur, es ist nur eine Nummer. Einen Namen nennt er nicht, aber er hebt hervor, dass der junge Mann, der Bub, lahm ist. Und man spürt, was sich hinter dem, was der Ziba sagt, und vor allem hinter dem, was er eben nicht sagt, was sich da dahinter verbirgt. Eigentlich sagt er dem David, gibt er dem David eine Botschaft. Er sagt, lass David, sei ein bisschen vorsichtig mit dem, was du jetzt gerade machst. Der Bub, ich kann es auch nicht anders ausdrücken, aber David, der Bub, der passt nicht unbedingt in deinem Palast. Weißt du, der ist lahm. Der ist gelähmt. Der ist ein Krüppel. Und ein Krüppel passt nicht in den Königspalast. Denk noch mal gut darüber nach, ob dein Versprechen wirklich einhalten willst. Der Ziba gibt keine Details preis über den Nachkommen von Jonathan. Aber 2. Samuel Kapitel 4 sagt uns, was mit dem Nachkommen auf sich hat. Der Sohn, der dort redet, ist davon, ist ein Sohn von Jonathan und er heisst Mephiboset. Wo der Mephiboset 5 Jahre alt war, sind sein Vater, der Saul, der Jonathan und sein Großvater, der Saul, durch die Hand der Philister herumgekommen. Und weil man gewusst hat, was die Philister mit den Überlebenden der Königsfamilie machen würden, hat sich Saul seine Familie versteckt. Sie sind tot davongerannt vor den Philister und sind in die Hügel geflüchtet. Und der Amme von Mephiboset hat das Büebli hier auf sich genommen und ist auch davongerannt, hat das Baby, das Mami retten. Und auf der Flucht ist sie hingefallen, hat den Mephiboset hingefallen lassen, sodass er sich eine Verletzung zugezogen hat, wahrscheinlich an der Wirbelsäule. Und fortan ist er eben unheilbar gelähmt. Die Diener vom Saul, die auch können flüchten konnten, haben ihn dann über den Jordan getragen in ein unwirtliches Dorf namens Lodabar. Und dort hockt jetzt der Mephiboset. Seitdem hockt er dort. Der Name Lodabar bedeutet so viel wie keine Weide. Keine Weide. Stellt euch, habt ihr auch schon irgendwie so Dokumentationen gesehen aus den USA, wo die Leute so, Leute irgendwo in der Wüste leben, in so Trailerparks, wo so alte, riesengroße Wohnwagen stehen. Habt ihr das auch schon gesehen? Wo der Wind, da gibt es doch immer die grossen, die Teiler da, wo so Sträucher, wo durchs Dorf durchruggeln, weil der Wind bläst und es ist alles voller Staub und Dreck und irgendwo hausen die Leute da in dem Trailerpark hin. Etwa so muss es ausgesehen haben, das Lodabar. Verlassen, armselig, nichts wert, keine Weide, keine Weide. Und dort, in dem Trailercamp, versteckt sich der Mephiboset. Zuerst aus Angst vor den Philister und nachher aus Angst vor dem David, weil man weiss ja nicht, was der David mit den Nachkommen vom Saul wird machen. Weil normalerweise war es so, dass ein König alle Nachkommen von seinem Vorgänger um die Ecke hätte bringen lassen, weil die könnten ihm ja gefährlich werden. Mephiboset, seine Biografie ist traurig. Er ist geboren als rechtmäßiger Erbe vom Thron. Er ist verletzt worden durch einen Fall, wo nicht er die Schuld war, sondern seine Amme. Er ist zurückgelassen worden mit verkrüppelten Beinen an einem fremden Ort und dort lebt er unter ständiger Bedrohung durch den Tod. Er ist geächtet, verkrüppelt, unkultiviert und der Ziba fragt David jetzt, David, bist du dir wirklich sicher? Bist du wirklich sicher? Willst du so einen zu dir in den Palast holen? Willst du so einen wirklich an den Tisch von deiner Familie hückeln lassen? Willst du wirklich, dass deine eigenen Kinder mit dem aufwachsen? Der David ist sich sicher. Und er sagt, ja, mein Versprechen gilt. Und so fahren seine Diener in der Staatslimousine über den Jordan, klopfen an die Türe von dem Trailerpark, von einer Hütte, erklären, warum sie da sind, laden den Mephiboset ins Auto und bringen ihn in den Palast. Und der Mephiboset vermutet ziemlich sicher schon schlimmst. Er geht etwa mit gleich viel Enthusiasmus in den Thronsaal hinein, wie jemand, der in einer Todeszelle gehockt ist. Und jetzt wird er gerade in den Raum hineingeführt, wo der elektrische Stuhl drin steht. Der Mephiboset hat keine Ahnung, was ihm passiert. Und so kommt er in den Thronsaal, Vers 8 bis 10 von 2. Samuel 9 und sagt Folgendes. Und Mephiboset warf sich vor David nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Wer bin ich schon, David? Warum lässt du mich holen? Was blüht mir recht jetzt? Schau, ich bin klein und unwürdig. Ich habe gar nichts zu sagen von dir. Und jetzt kommt es. Lass es zu. Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn, ist der Mephibosheth, Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, er soll ständig das Brot an meinem Tisch essen. Schneller als er zweimal nacheinander könnte Mephibosheth sagen, hockt der nicht mehr in seinem Lodabar, sondern im Königspalast. Bye bye, altes Leben, hello, neues Leben. Der David hätte sein Versprechen auch ganz anders einlösen können. Er hätte zum Beispiel sagen: Ich schicke Geld auf Lodabar. Oder? Das wäre eigentlich anständig gewesen von ihm, findet ihr nicht? Ja, nein. Ihr müsst euch vorstellen, oder? Der Saul hat dem David das Leben schwer gemacht, die ganze Zeit. Der hat ihn verfolgt, der hat ihn demütigt, der hat ihn abgemacht, der hat ihn x-mal umbringen wollen, er hat ihn aufspiessen mit dem Speer in seinem eigenen Thronsaal. Er ist ihm nah, wo er konnte, mit x-tausend Leuten. Und jetzt ist der Mephibosheth da, der Nachkomme vom Saul, und der David weiss ja, ich habe irgendwie noch Verpflichtung an dem. Er hätte doch jetzt auch sagen, ich schicke einfach eine Spende auf Lodabar. Vielleicht ein bisschen besseres Bett, dass ich dem Mephibosheth das behindertengerechtes Bett kaufen kann. Er könnte sagen, ich schicke eine Rente dort hin, eine Pension. Ich tue dem sein Leben irgendwie ein bisschen verbessern. Aber der David macht viel mehr als das. Er gibt ihm viel mehr als eine Pension. Er gibt ihm ein Zuhause. Er gibt ihm ein Zuhause im königlichen Palast. Wenn ihr das Familienfoto vom David anschaut, wo so über dem Chemie steht vom David, dann seht ihr dort einen Teenager aus Lodabar und der grinst einfach vor sich hin auf dem Familienfoto. Der David ist in der Mitte, links und rechts von ihm sind viel zu viele Frauen, das ist ein anderes Thema, aber all seine Frauen, viel zu viel. Vorne knüllt Absalom, neben dem Absalom Tamar, ein Absalom seine Schwester. Direkt dahinter der Salomo, das ist der mit der Brille, der Bücherwurm. Und der Mephibosheth, der stützt sich auf seine Krücke und der grinst, weil er gerade den Sechser im Lotto gewonnen hat, auf dem Familienfoto. Und er hat den Sechser im Lotto gewonnen. Der Bub, der kein Bein hat, wo er draufstehen kann, der hat jetzt plötzlich alles, was er zum Leben braucht. Warum? Warum? Weil er dem David so imponiert hat. Weil er den David bezirzt hat. Weil er ihn genötigt hat. Der Mephibosheth hat nichts von all dem gemacht, sondern es ist ein Versprechen, das der David eingelöst hat. Und der Versprechen, der David ist nicht darum gütig zum Mephibosheth, weil es der Mephibosheth verdient hat, sondern weil das Versprechen, das der David abgegeben hat, kein Verfallsdatum hat. Der David hat sich gesagt, das Versprechen, das ich gegeben habe, hat kein Verfallsdatum. Die weitere Geschichte von David und von Mephibosheth beweist das. 15 Jahre lang wird der Mephibosheth nicht mehr in der Bibel erwähnt. Von dem Moment an, 2. Samuel 9, 15 Jahre lang hören wir nichts mehr von Mephibosheth. Erst wo der Absalom, der eigene Sohn von David, sich gegen den David erhebt, taucht der Mephibosheth wieder auf. Der Absalom zwingt den David dazu, mit seiner ganzen Familie aus Jerusalem zu flüchten, vor seinem eigenen Sohn. Und nur ein ganz wenige Vertraute heben dem David noch die Stange, nur ganz wenige sind dabei. Und ratet mal, wer da dabei ist, wer dem David noch die Stange hebt in dieser Situation. Was denkt ihr? Der Mephibosheth? Falsch. Der Mephibosheth ist nicht dabei. Der Ziba ist dabei. Der Diener, der dem David von Mephibosheth erzählt hat. Und wo der David sich umschaut und sagt, von den wenigen Vertrauten, die noch da sind, wo ist der Mephibosheth? Ich meine, ich habe ja Versprechen an dem eingelöst. Man könnte ja erwarten oder sich wünschen, dass der wenigstens mir die Stange heben, oder? Da sieht er ihn nie. Und er schaut in die Runde und sagt, wo ist der Mephiboset? Ziba, du bist doch da, sag mal, wo ist der Mephiboset? Und der Ziba sagt, der Mephiboset, der ist ganz ein fieser Typ, der ist ganz ein Linke, der hat die Seite gewechselt. Der hat sich auf die Seite vom Absalom geschlagen und hat dich verraten. Wo die Geschichte dann weitergeht und der David schließlich den Absalom besiegt und der Absalom stirbt, da kommt der David auf Jerusalem zurück und trifft auf den Mephiboset. Und der erzählt die Geschichte ganz anders. Der sagt nämlich, er hat einen langen, verfilzten Bart, er hat schmutzige Kleider an, man merkt, er ist unpflegt, er hat eine Art Trauergestalt. Und er sagt, der Ziba hat mich zu Jerusalem zurückgelassen, statt mich auf ein Pferd zu hückeln, sodass ich mit dir zusammen hätte flüchten können. Der Ziba hat mich einfach liegen lassen und ich bin allein, ich konnte mich nicht können wehren. Wer sagt die Worte? Der Ziba oder der Mephiboset? Ein von beiden lügt, das ist dem David klar. Ein von beiden lügt. Ich frage euch, wer sagt die Worte? Wer lügt? Wer findet, der Ziba sagt die Worte? Wer denkt, der Mephiboset sagt die Worte? Ihr habt zu viel Film mit Happy End geschaut. Es ist so, wenn man den Bibeltext liest, ahnt man, dass wahrscheinlich der Mephiboset die Worte sagt. Man ahnt es. Wir wünschen es uns vielleicht auch. Aber ganz so klar sagt es der Text nicht. Und der David selber fragt nie danach. Das ist interessant. Der David fragt nie danach. Wer von beiden sagt die Worte? Im Blick auf seinen Bund kommt es nämlich nicht darauf an. Wenn der Mephiboset die Worte sagt, bleibt er. Wenn er nicht Worte sagt, bleibt er gleich. Sein Platz im Palast ist nicht abhängig von seinem Verhalten, sondern vom David seinem Versprechen. Und man fragt sich, in dem Moment fragt man sich als Bibelleser, warum ist der David so loyal? Wie bringt er das fertig? Der Mephiboset, der bringt nichts, der nimmt nur, der profitiert eigentlich nur. Wie schafft es der David, so grosszügig zu sein? Der David hat sein Versprechen gehalten, weil er gewusst hat, weil er eins gewusst hat. Gott sind unsere Versprechen wichtig. Und Gott selber ist der Maßstab dafür, wie man mit abgehenden Versprechen soll umgehen. So wie Gott mit seinen Versprechen uns gegenüber umgeht, so sollen wir umgehen mit den Versprechen, die wir abgeben. Gott selber setzt den Standard für abgehende Versprechen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 9, da sagt Gott, so erkenne man, so erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treu ist. Er hält seinen Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen und bewahrt ihn an denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott bricht seine Versprechen nie. Wenn Gott etwas verspricht, steht er dazu. Das hebräische Wort für Bund, das Wort Berit, meint eine feierliche Abmachung mit bindendem Charakter. Gottes unwiderruflicher Bund zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Ich denke an Gottes Bund mit dem Noah, 1. Mose 9. Dort heisst es, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Leben ausgerettet werden soll durch die Wasser der Flut. Nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist. Auf ewige Generationen hin, nämlich, ich setze meinen Bogen in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Jeder Regenbogen erinnert uns daran, dass Gott einen Bund mit uns Menschen geschlossen hat und er hat versprochen, diesen Bund nie mehr zu brechen. Wenn Gott etwas verspricht, hält er das. Genauso könnte euch der Abraham etwas über Gottes Versprechen erzählen. Gott hat dem Abraham versprochen, er will ihm Nachkommen geben, so viel wie Stern am Himmel hat. Und um das Versprechen zu besiegeln, hat er einen Bund geschlossen und er hat gesagt, Abraham, du nimmst jetzt verschiedene Tiere und schneidest die abeinander Du legst immer die eine Hälfte von dem Tier auf die eine Seite und die andere Hälfte legst auf die andere Seite. Sodass dazwischen die Gassen entsteht. Dortmal war es so, dass wenn man einen Bund geschlossen hat, dass beide Bündnispartner durch die Gasse durchgegangen sind. Nachher dann. Durch die Gasse von diesen Opfertieren. Und sie haben mit dem eigentlich zum Ausdruck bringen, wenn ein von uns beten, den Bund bricht, dann soll es mir gehen, wenn ich den Bund breche, soll es mir gehen, wie diesen Tieren, die da links und rechts liegen. Dann soll ich entzweigeschnitten werden, dann soll ich sterben, dann soll mich ein Blitz vom Himmel treffen, dann habe ich den Tod verdient. Man wollte symbolisch zum Ausdruck bringen, dass so ein Bund ganz eine ernsthafte Sache ist. Etwas, das man sehr ernst nimmt. Beim Abraham heisst es dann in der biblischen Erzählung, Kapitel 15, 1. Mose, und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, da lief ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel zwischen diesen Stücken hindurch. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Gott nimmt das Versprechen ernst und interessant ist, nur er läuft durch die Gasse durch. Ohne Abraham, nur er. Und er sagt, schau, der Bund, den wir miteinander schliessen, das ist ein einseitiger Bund. Ich verspreche dir, Nachkommen so viel wie Sterne am Himmel. Gott nimmt Versprechen ernst und besiegelt sie auf dramatische Art und Weise. Nehmt den Hosea als tristes Beispiel. 700 vor Christus gebietet Gott dem Hosea, er solle Prostituierte namens Gomer zur Frau nehmen. Und der Hosea gehorcht. Gomer wird dreimal schwanger. Sie kommt drei Kinder über. Nur der Hosea ist bei keinem von diesen Kindern der Vater. Gomer verlässt ihren Mann, um dann ein Leben zu führen, das man vergleichen kann mit dem von einer Callgirl irgendwo in einer Striptease-Bar. Und der Tiefpunkt kommt, wo Gomer schließlich als Sklavin öffentlich versteigert wird. Ihr könnt euch vorstellen, stellt euch die Frau vor, die als Sklavin verkauft wird, weil man sie als Prostituierte nicht mehr brauchen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Frau zweg war? Stellt euch eine Frau vor, auf dem Tiefpunkt von allem. Jeder andere Mann hat dieser Frau schon lange den Laufpass gegeben. Der Hosea nicht. Der Hosea geht an die Auktion und kauft seine eigene Frau zurück. Warum? Der Hosea erklärt das so. Hosea 3. Der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt. So wie der Herr die Söhne Israels liebt, die sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Deswegen kaufte ich mir Gomer zurück gegen den Preis für eine Sklavin. Braucht ihr ein Bild dafür, wie Gott seine Versprechen haltet? Dann schaut, wie der Hosea seine Frau zurückkauft. Dann schaut auf die Rauch- und Feuersäule, die zwischen diesen Stücken durchläuft, beim Abraham. Schaut auf den Regenbogen oder schaut auf den Mephiboset. Ihr selber habt euch ja wahrscheinlich noch nie bei jemandem vorgestellt und gesagt, Sali, freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Mephiboset aus Lodabar. So stellt ihr euch ja nicht vor. Ihr sagt, hallo, ich bin der Kurt aus Thun, ich bin der Fredi von Spiez oder was auch immer. Aber erinnert euch an die Zusammenfassung von Mephibosets im Leben. Der Mephiboset ist geboren als rechtmäßiger Thronerbe. Er ist verletzt worden, weil andere gefallen sind. Er ist zurückgelassen worden mit verkrüppelten Beinen an einem fremden Ort, wo er unter ständiger Todesangst hat müssen leben. Und wisst ihr, im Prinzip ist die Geschichte von Mephiboset unsere Geschichte. Das ist deine Geschichte. Du bist genauso geboren als Kind vom höchsten König. Als Kind vom höchsten Schöpfer. Und dann bist du verletzt worden, weil andere gefallen sind. Adam und Eva. Und seitdem humpelst du das Leben und lebst in einer toten Wüste in Lodabar. Und eines Tages passiert es, dass jemand mit einer guten Nachricht in dein Leben hineintritt. Ein Lehrer, ein Freund, eine Tante, vielleicht eine Großmutter. Irgendjemand klopft eines Tages an deine Türen und sagt: Hey, Mephibosheth, ich habe eine gute Botschaft für dich. Der König Israels hat entschieden, dir einen Platz in seinem Palast zu geben. Er hat alles vorbereitet. Er ist bereit, den Preis zu zahlen. Die Sitzordnung ist schon gemacht und dein Platz ist reserviert für dich. Der König von Israel will dich in seiner Familie. Er will dich. Er sucht dich. Und er hat dich gefunden. In deinem Lodabar, dort, wo du hockst. In der tiefsten Gottverlassenheit und in der tiefsten Verlorenheit. Warum hat dich Gott willen? Warum? Warum sucht Gott dich? Wegen deinem IQ? Weil du so intelligent bist? Glaubt mir, Gott braucht keinen Ratgeber. Gott kommt gut ohne deinen Ratschlag aus. Warum will dich Gott? Wegen deinem Geld? Glaubt mir, Gott ist nicht an unserem Geld interessiert. Vielleicht sagst du jetzt, Gott hat mich sicher wählen, weil ich so ein guter Organisator bin. Ich kann so gut organisieren. Natürlich, der Architekt vom Universum braucht deine Hilfe. Ist klar, oder? Liebe Mephibosheth, die Einladung von deinem Leben hat nichts mit dir zu tun, aber sie hat alles mit Gott zu tun. Sie hat alles mit Gott zu tun. Gott hat versprochen, dir ewiges Leben zu schenken. Und er hat alles gemacht. Paulus schreibt im Titusbrief im Neuen Testament, im Kapitel 1, Vers 2, Gott, der nicht lügt, hat ewiges Leben versprochen vor Grundlegung der Welt. Gott, der nicht lügt, hat ewiges Leben versprochen vor Grundlegung der Welt. Deine Ewigkeit ist durch einen Bund verbürgt, durch einen Bund gesichert und ist auf einen Bund gegründet. Es gibt einen einzigen Grund, warum du dein Lodabar irgendwann einmal hast dürfen hinter dir lassen. Weil Gott sein Versprechen hält. Und Gott hat versprochen, der Tod von Jesus am Kreuz langt, um deine Schuld zu erklären. Der Opfertod von Jesus genügt, damit wir unser Lodabar hinter uns lassen können. Wir sind Gefundene. So wie der Mephibosheth ein Gefundener war. Die Älteren von euch kennen vielleicht noch das Lied «Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing». Wer kennt das noch? «Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Laut will ich's rühmen, das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand.» Ich bin ein Gefundener. Ich bin einer, der im Lodabar gehockt ist. Und ich habe nichts gewusst, vor all dem. Und eines Tages hat es geklopft an meine Tür. Und ich habe aufgemacht. Und die Vergebung und ewiges Leben ist eingetreten in der Person von Jesus. Weil Gott seine Versprechen haltet, weil es Gott ernst meint mit all dem, was er uns verspricht, darum sollen wir unsere Versprechen nochmal überdenken. Und das ist der letzte Punkt heute Morgen, wo ich euch die Frage stellen will, und ich dir die Frage stellen, wie sieht es mit deinen Versprechen aus? Es ist wichtig, dass wir uns über unsere Versprechen Gedanken machen. Weil, wenn wir ehrlich sind, manchmal ist es schwierig. Manchmal sind Versprechen schwierig. Menschen können einem manchmal grenzenlos müde machen. Oder es gibt Zeiten, wo alles, was wir machen, immer noch nicht genug ist. Wenn Ehepartner entscheidet, zu gehen, dann kann man ihn nicht zwingen zu bleiben. Wenn ein Ehepartner nicht bereit ist, an der Ehe zu arbeiten und sich selber zu verändern, dann muss man sich manchmal fragen, ob man bleiben soll. Und manchmal ist es so, dass die grösste Liebe unerwartet bleibt, unerwidert bleibt. Und ich will auf keinen Fall die Herausforderungen, die einige von euch damit konfrontiert sind, abspielen. Manche von euch sind vielleicht müde, manche von euch sind wütend, wieder andere sind tief verletzt worden. Ihr seht euch plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die ihr euch so nie erträumt habt. Oder ihr steht mitten in einem Leben, das ihr so nie gewählt hättet. Aber, irgendwann in deiner Vergangenheit hast du mal ein Versprechen abgegeben. Und ich will dich bitten, willst du nicht nochmal nachdenken über das Versprechen? Denk nochmal drüber nach. Und würde es sich nicht lohnen, vielleicht doch nochmal alles daran zu setzen, das Versprechen einzulösen und dem Ganzen vielleicht doch nochmal eine Chance zu geben? Ich weiss, das ist nicht einfach. Aber wenn wir das machen, fangen wir an, glaube ich, Gottes Liebe besser zu verstehen. Wenn du den liebst, wo nicht mehr liebenswert ist, kommst du eine Ahnung davon über, was Gott für dich tut. Weil manchmal bist du auch nicht liebenswert und ich auch nicht. Wenn du das Kind liebst, das davor rennt, wenn du es richtig machst, obwohl du immer wieder falsch behandelt wirst, wenn du den Schwachen und den Kranken liebst, obwohl er vielleicht nicht liebenswert ist, dann machst du das, was Gott jeden einzelnen Moment tut. Versprechen einhalten, lasst uns in Gottes Liebesschule stehen. Wenn wir solche lieben, die lügen, wenn wir solche lieben, die betrügen, solche, die Herzen brechen, dann machen wir anderen das, was Gott an uns macht. Und Gott will, dass wir seine Liebe auch anderen zeigen. Der David hat das mit dem Mephibosheth gemacht. Der David ist ein lebendiges Beispiel von Gottes Treue. Der Hosea hat das mit der Gomer gemacht. Er ist ein wandelndes Beispiel für Gottes Hingabe. Gott möchte, dass wir es gleich machen. Und ich weiss, dass es auch in eurem Leben irgendwo ein Mephibosheth gibt. Irgendwo gibt es einen Mephibosheth. Einen, der deine Liebe nicht verdient hat. Einen, der deine Zuwendung nicht verdient hat. Einen, der vielleicht sagst, mir ist gleich, wenn der in seinem Lodabar hockt. Der soll dort bleiben. Ich will den gar nicht mehr in meinem Leben. Da ist so viel Verletzung da, da ist so viel Schwieriges da, da ist so viel Elend da. Aber vielleicht hast du ihm ein Versprechen gegeben. Denk darüber nach. Gib ihm nochmal eine Chance. Gib deinen Kindern nochmal eine Chance. Gib deinen Nachbarn nochmal eine Chance. Gib deinen Freunden nochmal eine Chance. Und zeig ihnen, was wahre Liebe ist. Ihr erinnert euch an das Familienfoto, das über dem David im Chemie hängt. Der David hat sicher kein so ein Foto gehabt. Aber ich glaube, Gott hat so ein Foto, wo all die Leute drauf sind, die zu seiner Familie gehören. Und neben dem Mose, neben dem Martha, neben dem Petrus, neben dem Paulus und allen anderen sind zwei drauf, wo wir kennen, der Mephibosheth und du und ich auch. Und eins ist mir ganz klar, auf dem Foto wird der Mephibosheth nicht der Einzige sein, der grinst, weil er gerade den Sechser im Lotto gewonnen hat. Ich kenne noch mal einen auf dem Foto, der grinsen wird. Mindestens einen. Ich werde sicher grinsen auf dem Foto. Weil den Sechser im Lotto habe ich gewonnen, wo Christus vor 2000 Jahren sein Leben für mich gegeben hat. Obwohl ich in Lodabar gehockt bin. Obwohl ich im Loch hineingehockt bin. Und ich bin sicher, du wirst auch lachen auf dem Foto. Wenn Gott uns so beschenkt, mit Treue, mit einem Versprechen, das er einhält, sind wir herausgefordert, über unsere Versprechen, die wir abgegeben haben, gut nachzudenken. Amen.